Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 15. November, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Der neue Ständeratskandidat ist ein Politiker, der die Schweiz gesund machen will. Firmen, die in Konfliktgebieten aktiv sind, müssen Verantwortung übernehmen. Und der Landkonflikt in Kolumbien und die Machtlosigkeit der Betroffenen. Am Mikrofon Cheyenne Mackay.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Nachrichten. Das Occupy-Camp auf dem Lindenhof in Zürich ist geräumt. Laut verschiedenen Medienberichten haben einige Aktivisten das Camp freiwillig verlassen, andere seien von der Polizei abgeführt worden. Ihnen wurde es verboten, für die nächsten 24 Stunden die Zürcher Innenstadt zu betreten. Damit wollten die Behörden eine Versammlung der Occupy-Bewegung verhindern, die für heute Abend auf dem Zürcher Paradeplatz geplant ist. Auch das Occupy Camp in New York wurde heute Morgen aufgelöst. Laut Medienberichten haben auch in New York viele Protestierende das Camp freiwillig verlassen. Laut dem New Yorker Bürgermeister wird das Camp im Zuccotti Park nur vorübergehend aufgelöst. Man wolle den Park reinigen. Bereits gestern hatte die Polizei das Occupy Camp im kalifornischen Oakland geräumt. Ein Berater des Bürgermeisters von Oakland hatte daraufhin aus Protest den Rücktritt eingereicht. Die Occupy-Bewegung protestiert gegen das herrschende Wirtschafts- und Bankensystem. Im Durchschnitt hatten Schweizer Haushalte im Jahre 2009 6.550 Franken zur Verfügung, das zeigt die neueste Studie des Bundesamtes für Statistik BFS. Das meiste Geld wurde in der Schweiz für das Wohnen und die Energie ausgegeben und rund 13% des Haushaltsbudgets gab man in der Schweiz für Nahrungsmittel und Restaurantbesuche aus. Laut dem BFS blieben den Schweizer Haushalten im Durchschnitt pro Monat rund 1.160 Franken zum Sparen übrig. Die unterste Einkommensklasse konnte im Jahre 2009 kein Geld zur Seite legen, um zu sparen. Die grüne Fraktion im Nationalrat fordert, dass die Heimabgabe von Armeewaffen verboten wird. Sie hat heute einen entsprechenden Vorstoß eingereicht. Nachdem in der Schweiz erneut eine junge Frau mit der Ordnanzwaffe getötet wurde, sind die Grünen der Meinung, dass die Ordnanzwaffe aus Privathaushalten verbannt werden sollte. In einer Mitteilung schreiben die Grünen, dass ihr Vorstoß dem Urnenentscheid vom vergangenen Februar nicht widerspreche. Damals haben die Schweizer Stimmberechtigten die Initiative für den Schutz vor Waffengewalt abgelehnt. Bald blinken wieder vielerorts Lichterketten auf. In der Weihnachtszeit wird deshalb in Privathaushalten innerhalb von 5 bis 6 Wochen gleich viel Strom verbraucht, wie eine Kleinstadt pro Jahr verbraucht. Das schreibt die Umweltschutzorganisation WWF in einer Mitteilung. Sie weist darauf hin, dass der Stromverbrauch durch Weihnachtsbeleuchtung gesenkt werden kann, wenn Beleuchtung mit LED-Lämpchen benutzt wird. Außerdem wird empfohlen, bei der Weihnachtsbeleuchtung eine Zeitschaltuhr anzuschließen, um so noch mehr Strom zu sparen. Der Blick aufs Wetter heute und morgen hat der Hochnebel eine Obergrenze von bis zu 1000 Metern. Er lockert sich nur teilweise auf. Über dem Nebel ist es schön. Die Temperaturen betragen maximal 6 Grad. Am Donnerstag und Freitag liegt der Hochnebel bei bis zu 900 Metern. Er löst sich im Tagesverlauf auf und die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 8 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Nächstes Wochenende wird in Bern noch einmal gewählt. Dann nämlich findet der zweite Wahlgang für den Ständerat statt. Wer die meisten Stimmen holt, wird gewählt. Es ist spannend. Werden die bisherigen Werner Luginbühl von der BDP und Adrian Amstutz von der SVP gewählt? Oder schafft es Hans Stöckli, holt der Sozialdemokrat den Sitz zurück, den die SP mit dem Abgang von Simonetta Sommaruga verloren hat? Politologen und Medien rechnen und spekulieren. Welche zwei der drei werden es schaffen? Der Ausgang bleibt jedoch auch jetzt, eine Woche vor der Entscheidung, offen. Vergessen geht oft, dass es ja auch noch einen vierten Kandidaten gibt. Der parteilose Josef Rothenfluh will es nämlich auch noch einmal wissen. Im ersten Wahlgang hatte er etwas mehr als 5000 Stimmen bekommen. Damit landete er allerdings nur gerade auf Platz 9 von 10. Michael Spahr hat ihn getroffen und Josef Rothenfluh gefragt, warum er es trotzdem noch einmal versuchen will.
Für mich ganz klar, man macht das ja nicht einfach so zum Spaß. Aber wenn ich jetzt sehe, wir haben zwei Oberländer und wir haben einen Seeländer. Und wenn ich dann so ein bisschen die Konstellation, wie sie vor dem zweiten Wahlgang war, angeschaut habe, dann sind das drei Parteien, alle gegeneinander, niemand miteinander. Also wäre das doch ganz wichtig, wenn ich etwas dazu beitragen könnte, dass das Seeland profitieren könnte davon, dass ich eben da mitmache, wäre das für Herrn Stöckli. Und auf der anderen Seite vielleicht auch für einen Amstutz oder auch für einen Luggebühl. Ich weiß nicht, wo wer im Gesundheitswesen näher an meinen Ideen dann wirklich steht, wenn es an der Front ernst gilt. Aber ich denke, ich könnte oder zumindest dort helfen, weil dort, wo mein Name steht, steht derjenige, der im Gesundheitswesen vielleicht genauso viel macht wie ich.
Das Gesundheitswesen ist sein Hauptthema. Josef Rothenfluh leitet den GCS, den Gesundheitsclub Schweiz. Sein Anliegen, das Gesundheitswesen so zu reformieren, dass mindestens 10% der Kosten eingespart werden können.
Grundsätzlich geht es darum, dass alles sehr kompliziert gemacht wird. Überall wird aufgezeigt, hier müsste man das, jenes machen. Wir haben von V-Pauschalen, wir haben Einheitskassen, wir haben TARMED, wir haben so viele kleine Nebenschauplätze. Dabei müssen wir uns nur aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich die Kosten, die wir verursachen, und das sind rund 60 Milliarden Schweizer Franken, die müssen wir bezahlen. Und jetzt ist eine Frage, wie machen wir das? Und ich habe, und das ist jetzt der Sinn und Zweck der Gesundheitsförderung, mit etwas Zeit und Geld schaffe ich auf der gesunden Seite Kapazität, damit es auf der kranken Seite gar keine Kosten auslöst. Oder zumindest viel weniger Kosten auslöst.
Die Menschen sollen durch Eigenverantwortung von der sogenannten Kranken auf die gesunde Seite wechseln. Das unterstützen soll ein System mit drei Konkurrenten. Josef Rothenfluh findet, da brauche es drei Gesundheitsclubs. Wie im Verkehrswesen, der ACS, der TCS und der VCS, brauche es so etwas im Gesundheitswesen. Folglich soll es neben seinem GCS noch zwei andere Gesundheitsförderungsclubs geben. Von der Idee einer Einheitskrankenkasse hält er nicht so viel. Genau diese Frage ist ein Thema, das die Parlamentsmitglieder in der kommenden Legislatur beschäftigen wird. Ein Ständerat muss sich aber nicht nur im Gesundheitswesen auskennen, sondern auch in anderen Fragen, die den Kanton betreffen. Da nicht jeder alle Dossiers kennen kann, ist er auf beratende Experten angewiesen. Ständeratskandidat Josef Rothenfluh steht sogenannten Experten allerdings sehr kritisch gegenüber.
Alle schreien nach immer noch mehr Geld, was fehlt und man haben sollte. Ich habe gesehen, dass es Experten gibt, sei es jetzt Finanzexperten, die aufgezeigt haben, wie man Geld vernichtet, Milliarden, einfach so. Wir haben Atomenergie, wir haben gesehen, was die Experten mit dem Restrisiko anfangen. Sie sind hilflos, also das Restrisiko ist größer, als man angenommen hat. Also hier braucht es genau das, dass man Experten besser, näher verfolgen muss, also entsprechend das überwachen, was die eben machen, begleiten und fordern. Und wenn ich jetzt das mit meinem gesunden Menschenverstand mache, und ich gebe mich jetzt mal als vielleicht unverbrauchter Politiker, weil ich da wirklich meine Kräfte jetzt die nächsten 10 Jahre voll in Projekte investieren kann, wo ich denke, da kann der Kanton Bern wirklich Vorreiterrolle spielen.
Neben Josef Rothenfluh kandidieren drei weitere Männer für die zwei Berner Ständeratssitze. Hans Stöckli von der SP, Werner Luginbühl von der BDP und Adrian Amstutz von der SVP. Wer am Schluss gewählt wird, entscheidet das Berner Stimmvolk am nächsten Sonntag.
95,6. Rabe Info.
Wer in einem Konfliktgebiet Geschäfte macht, muss Verantwortung übernehmen. Denn Geschäfte in Konfliktgebieten können Gewaltkonflikte verschärfen, andererseits aber auch aktiv zum Friedensprozess beitragen. Wie also sollen sich zum Beispiel Ölkonzerne oder Nahrungsmittelkonzerne verhalten, die in Konfliktgebieten tätig sind? Damit beschäftigt sich heute die Jahreskonferenz der Schweizerischen Friedensstiftung Swiss Peace. Ich konnte kurz vor der Sendung mit Andrea If von Swiss Peace sprechen. Als erstes wollte ich wissen, wann ein Unternehmen, das in einem Krisengebiet aktiv ist, Konflikte verschärfen kann.
Bei Unternehmen, die versuchen, sich in einem rechtlichen Raum zu bewegen, denke ich, ist es vor allem schwierig, gerade in Konfliktgebieten nicht einbezogen zu werden in, sagen wir, Menschenrechtsverletzungen, die sie vielleicht gar nicht wollen oder die mit Sicherheit nicht wollen, aber es wird einfach schwieriger. Es gibt verschiedene Arten, wie sie einen negativen Impact haben können, auch ohne das zu wissen. Unternehmen, gerade wenn sie in Postkonfliktgebieten tätig sind, wo viele Waffen und viel Gewalt vorhanden ist, sagen, wenn irgendetwas nicht gut läuft, die Polizei oder je nachdem teilweise ist dann auch das Militär soll ihnen zu Hilfe kommen, um eigentlich Rechtmäßigkeit wiederherzustellen. Oftmals sind aber dann diese Sicherheitsbehörden involviert in stärkere Menschenrechte, in starke Menschenrechtsverletzungen. Und dann wird natürlich das Unternehmen mit diesen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht.
An der Tagung der Schweizerischen Friedensstiftung wird aber auch aufgezeigt, dass Konzerne, die in Konfliktgebieten aktiv sind, auch zur Friedensförderung beitragen können. Können Sie denn dafür ein Beispiel nennen, wie das positiv gemacht werden kann, wenn man in einem Konfliktgebiet tätig ist?
Zum Beispiel kann ein Unternehmen einen Friedensprozess unterstützen. Dabei geht es um ganz einfache logistische Elemente, wie zum Beispiel, ich stelle Transportmittel zur Verfügung, dass sich die beiden Konfliktparteien an einem neutralen Ort treffen können. Oder ich unterstütze den Friedensprozess mit Personen oder mit Büroräumlichkeiten. Das sind ganz einfache Dinge, die Unternehmen eigentlich tun können. Was wir sehen, ist, dass viele Unternehmen sagen, ja, sie seien apolitisch und der Konflikt gehe sie nicht an. Das ist natürlich Nonsens, weil egal, ob ein Unternehmen sich einmischt in einen Friedenskonfliktprozess, sie haben immer einen Einfluss, das Umfeld, wo sie tätig sind.
Gibt es noch andere Beispiele, wie eine Unternehmung sich positiv auf den Friedensförderungsprozess auswirken kann?
Wenn Sie der Meinung sind, dass das Business von Business Business ist, dann kann man sagen, gut, das ist auch eine Meinung und das ist richtig und wichtig, weil es gibt auch Leute aus der Entwicklungszusammenarbeit, die sagen, die sollen ja nicht uns irgendwie helfen oder aus der Friedenszusammenarbeit, die sollen uns ja nicht helfen, weil die wissen ja nicht, was sie tun. Aber dann können sie einfach Jobs kreieren. Und gerade in einer Situation, wo sie viele Kämpfer reintegrieren müssen, können private Unternehmen eine wichtige Rolle in dieser Sache übernehmen. Sie können einfach Jobs kreieren. Und dabei ist es wichtig, dass sie das in einer konfliktsensitiven Art und Weise tun. Was bedeutet das? Nicht nur Vertreter von einer bestimmten ethischen Gruppe anstellen, zum Beispiel. Solche Dinge, denke ich, sind sehr wichtig, dass man die sich überlegt.
Es gibt ja freiwillige Standards für unternehmerische Tätigkeiten in Konfliktgebieten. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Was sind solche freiwillige Verpflichtungen für Unternehmen in Konfliktgebieten?
Es gibt zum Beispiel die Voluntary Principles for Business and Human Rights, eine solche Initiative, die sich anschaut, was für Verpflichtungen haben Unternehmen eigentlich beim Engagieren von Sicherheitsfirmen. Ein weiteres Beispiel ist die Extractive Industry Transparency Initiative, die vor allem sich anschaut, wie muss eigentlich beim ganzen Ölsektor die Transparenz sein, was an Regierung gezahlt wird oder was an wen gezahlt wird. Es gibt verschiedenste Initiativen. Zusätzlich dazu gibt es auch eine große Anzahl von Guidelines heute, die eigentlich Unternehmen helfen sollte und könnte, verantwortlicher sich in solchen Kontexten zu bewegen.
Wer muss denn was tun, damit diese freiwilligen Verpflichtungen für Unternehmen in Konfliktgebieten denn auch umgesetzt werden?
Ich denke, das eine ist sicher auch die Frage, wie können Host und Home Government zusammen agieren? Also das heißt, wie kann die Schweiz jetzt eine solche Initiative unterstützen? Und das ist enorm schwierig, oder? Wie sollen eigentlich Regierungen gerade im Süden damit umgehen und wie sollen auch diese Regierungen das unterstützen oder wie soll die Schweizer Regierung solche Initiativen unterstützen? Eine wichtige Funktion kommt auch den Schweizer NGOs zu. Sie kritisieren zwar die Unternehmen oft und das ist auch ihre Aufgabe, aber die Unternehmen brauchen auch Unterstützung. Man muss auch versuchen, eben zusammen Lösungen für sehr komplexe Probleme zu gewinnen.
Sagt Andrea If von der Schweizerischen Friedensstiftung Swiss Peace. An der heutigen Swiss Peace Konferenz treffen sich Vertreterinnen und Vertreter von Konzernen und NGOs. Sie sollen sich einander annähern und Strategien suchen, wie sich Konzerne verhalten sollen, die in Konfliktgebieten aktiv sind.
95,6. Rabe Info.
Seit bald 50 Jahren tobt in Kolumbien ein bewaffneter Konflikt. Kriminelle Machenschaften, Repression und Straflosigkeit prägen den kolumbianischen Alltag. Hierzu kommt der Landkonflikt. Die Zahl der intern vertriebenen Landlosen steigt und steigt. Über 5 Millionen Menschen wurden zwangsweise vertrieben oder mussten ihre angestammte Region verlassen. Für diese Landlosen engagiert sich die kolumbianische Menschenrechtsorganisation Kommission für Frieden und Gerechtigkeit, teilweise unter erheblichen Gefahren, Wilma Rall berichtet.
Seit 22 Jahren unterstützt die Kommission für Frieden und Gerechtigkeit Bauern und indigene Gemeinschaften in Kolumbien. Sie sendet Menschenrechtsverteidiger in die Konfliktregionen, welche die lokalen Bauern in ihrem Kampf für ihre Rechte unterstützen. Bei dieser Kommission arbeitet auch der Menschenrechtsverteidiger Danilo Rueda.
Nuestra organización se ha caracterizado fundamentalmente por esa presencia física permanente.
Das Hauptproblem sei, dass nationale und multinationale Firmen sich immer mehr Ländereien widerrechtlich aneignen, oftmals mit Unterstützung von paramilitärischen Gruppierungen. Danilo Rueda spricht von 7 bis 10 Millionen Hektar Land, das die Bauern bereits verloren hätten. Eine Fläche fast doppelt so groß wie die Schweiz.
En manos de personas que a través de la violencia paramilitar se quedaron con estas tierras.
Ein Beispiel seien die afrokolumbianischen Gemeinschaften von Gurbarado. Ihr Land haben sich Palmölproduzenten widerrechtlich angeeignet mit über 140 Verbrechen und 5000 Zwangsvertreibungen, sagt Danilo Rueda.
Algunas de las familias desplazadas han regresado, fueron más de 5000 personas las desplazadas y han regresado menos de 500.
Nur gerade 500 Personen seien nach der Vertreibung wieder zurückgekehrt. Das sind weniger als 10% aller Vertriebenen. Sie verlangen nun mit Unterstützung der Kommission für Frieden und Gerechtigkeit, dass man ihnen ihre Lebensgrundlage zurückgibt. Es sei ein fast aussichtsloser Kampf, denn auf die Unterstützung vom kolumbianischen Staat könne man nicht zählen. Im Gegenteil.
El Estado ha sido partícipe de la estrategia paramilitar. Hemos documentado cómo las operaciones paramilitares se desarrollan con la complicidad.
Der Staat sei mitschuldig, sagt Danilo Rueda. Man habe Beweise, dass das staatliche Militär und die regionalen Polizeieinheiten mit den paramilitärischen Gruppierungen zusammenarbeiten würden.
Aquí esencia o misión y por tanto responsable de la situación pasada y de la situación presente.
Das habe sich auch unter der neuen Mitte-Rechts-Regierung vom Präsidenten Juan Manuel Santos nicht geändert. Juan Manuel Santos habe zwar Wiedergutmachung und Entschädigung für die Vertriebenen versprochen, passiert aber sei gar nichts. Die paramilitärischen Gruppierungen seien weiterhin aktiv. 50 Vertriebene, die ihre Rechte eingeklagt hätten, seien bisher getötet worden. Das zeige klar, dass die vertriebenen Landlosen weder geschützt noch entschädigt werden.
Lamentablemente, el nuevo gobierno sí ha tenido una disposición más dialógica con las organizaciones, pero insistimos que esta no se ha traducido en un cambio efectivo en la política respecto a la situación de derechos humanos.
Präsident Juan Manuel Santos zeige sich zwar sehr viel dialogbereiter als sein Vorgänger. Politische Maßnahmen zur Stärkung der Menschenrechte aber seien ausgeblieben. Im Gegenteil, die Arbeit für die Menschenrechtsverteidiger werde immer schwieriger.
Esto ha ocurrido desde el año 1998 hasta el día de hoy.
Immer wieder gäbe es Verleumdungskampagnen gegen Mitarbeitende der Kommission für Frieden und Gerechtigkeit. Nicht nur illegale Aktionen vom staatlichen Geheimdienst, es würden auch Gerichtsprozesse mit Zeugen aufgezogen, die für ihre Falschaussagen bezahlt würden. Die Mitarbeiter der Kommission würden als Terroristen oder Auftragsmörder beschuldigt.
O que nosotros como defensores de derechos humanos somos responsables de ordenar asesinatos, desapariciones forzadas y el desplazamiento también de la población.
Damit aber müsse man rechnen, wenn man sich in Kolumbien als Menschenrechtsverteidiger engagiere, meint Danilo Rueda. Von seiner Arbeit könne ihn das aber nicht abhalten.
Danilo Rueda weilte auf Einladung von Peace Brigades International, PBI, in der Schweiz. PBI gibt Danilo Rueda und anderen Mitarbeitenden der Kommission von Frieden und Gerechtigkeit Begleitschutz, wenn sie in die Konfliktregionen reisen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, 15. November. In der Redaktion waren Wilmar Hall, Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.